In einer Woche ist es soweit. Ostern. Endlich wieder Ostern. Ich weiß nicht, ob ihr euch darauf freut. Ich finde, Ostern ist ein großartiges Fest, ein großartiger Tag. Und er ist ganz schön in sich oft. Familie ist da, Schokoeier, Jesus. Oder vielleicht doch die Reihenfolge Jesus, Familie, Schokoeier. Ja, wahrscheinlich eher so. Ist doch irgendwie einer der wichtigsten christlichen Tage. Wir freuen uns darauf, zu feiern, was Jesus für uns getan hat. Naja, oder du gehörst doch eher zu der Familie Schokoeier-Jesus-Abteilung. Und Ostern bedeutet vielleicht gar nicht so viel für dich. Kann ja sein, dass du sagst, boah, Ostern, weiß ich gar nicht. Viel Süßkram, ein paar Tage frei, aber ist irgendwie auch cool. Also, wie wir es auch halten, ob wir Ostern feiern, weil Jesus auferstanden ist, oder ob wir hier Ostern feiern, weil es ist einfach eine schöne Zeit im Jahr. Man kann Ostern eigentlich nicht mögen. Und wenn das so ist, können wir diesen Tag heute auch genießen. Die Freude auf Ostern, die kommt, denn heute oder jetzt diese Woche fängt die Karwoche an. Es geht schnurstracks auf Ostern zu. Es geht quasi heute schon los. Genau, und Palmsonntag, wir haben eben schon das Video gehört und gesehen. Wir haben viele schon erlebt. Ich lese euch nochmal die Geschichte aus Johannes vor. Genau. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass sie dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Soweit. Es geht also um Jesus und wie er in Jerusalem eingezogen ist, als König. Darum heißt es heute, der König kommt. Wir feiern das Kommen Jesu und sind gespannt auf das, was er tut. Aber fangen wir von vorne an. Gerade haben wir gelesen, dass Jesus in Bethanien ist. Bethanien ist ein kleiner Ort, wo eigentlich gar nicht so viel passiert. Ungefähr eine halbe Stunde von Jerusalem zu Fuß entfernt. Aber vor ein paar Tagen ist was ziemlich Außergewöhnliches passiert. Denn Lazarus ist gestorben. Aber Jesus kam und hat Lazarus aus den Toten auferweckt. Jesus hat Lazarus von einem toten Mann zu einem lebendigen Mann verwandelt. Und das war crazy. Und das setzte Leute ins Staunen. Und nun ist Jesus wieder dort. Und Jesus kommt Richtung Jerusalem. Sein Ziel, das Passafest in Jerusalem. Wir haben eben schon gehört, eines der größten jüdischen Feste überhaupt. Sie erinnerten sich auch heute noch an den Auszug aus Ägypten, was Gott vor langer, langer, langer Zeit so Unglaubliches getan hatte, dass das Volk Israel aus Ägypten mit Wunder und Zeichen herauskommen konnte. Und das muss einmal im Jahr gefeiert werden, mit einem großen Fest. Darin müssen sich die Leute erinnern. Und die Juden aus der ganzen Welt kommen zusammen, um Passa zu feiern. Noch heute platzt Jerusalem regelmäßig aus den Festtagen aus allen Nähten. Und auch Jesus war Jude und Jesus wollte zum Passafest nach Jerusalem. Doch dann hörte die große Volksmenge, die bei dem Fest schon war, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen ist, nach Jerusalem. Und sie schnappten sich Palmzweige und gingen ihnen entgegen. Wir haben es gerade gelesen. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus kam, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus und schrien Hosanna. Aber warum? Ich meine, wir warten doch nicht an der Haustür, wir gehen doch niemandem entgegen, wenn wir nicht wissen, dass jemand kommt. Woher wissen Sie, dass Jesus kommt? Es wurde ihm bezeugt und das ist mein erster Punkt. Wenn wir nochmal in den Text reinschauen, dann merken wir, dass uns zwei Menschenmengen begegnen. Die einen sind auf dem Fest in der Stadt und sie hören, dass Jesus kommt. Das ist das, was wir sehen, Vers 12. Und dann gibt es die Menschenmenge, die bei Jesus ist, in Bethanien, die das erlebt haben, was Jesus getan hat mit Lazarus. Bezeugt nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn aus dem Toten auferweckt habe. Und darum ging ihm auch die Volksmenge aus der Stadt entgegen, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Die Menge aus Bethanien hat etwas mit Jesus erlebt. Sie waren bei der Totenauferweckung live dabei. Sie haben gesehen, wie Jesus Wunder tut. Und sie konnten es nicht an sich halten. Sie haben es erzählt und hast du schon gehört, was Jesus gemacht hat in Bethanien? Und es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, sodass die Leute in Jerusalem ganz genau wussten, dass Jesus da ist und dass er kommt und dass er Wunder tut, dass er der Messias ist. Sie gingen mit Jesus mit, weil sie wissen wollten, wie es weitergeht. Sie waren sicher, dieser Jesus, er kann noch mehr. Und die einen sind mit Jesus eingezogen und die anderen gingen ihm entgegen. Sie wollten wissen, ob es wahr ist. Sie wollten diesen Jesus sehen, über den so viel erzählt wird. Sie wollten Jesus und Lazarus sehen. Das heißt, auf der anderen Seite aber auch, dass die Volksmenge aus Bethanien wirklich gute Arbeit geleistet hat, Jesu Wunder weiterzuerzählen. Jeder wusste es, das muss wie ein Lauffeuer umhergegangen sein. Eigentlich wurde ja in der kurzen Zeit fast die ganze Stadt mobilisiert, um irgendwie zu gaffen und gucken, wo ist Jesus, wer ist er, wann kommt er. Die Menschen aus Bethanien gingen mit Jesus und teilten, was sie mit ihm erlebt haben. Daraufhin, auf deren Zeugnis, zog es die anderen Menschen zu ihm hin. Und da frage ich mich, wie sieht das bei uns aus? Bin nicht auch ich hier, weil mir jemand von Jesus erzählt hat? Bin nicht auch ich hier, weil ich etwas mit Jesus erlebt habe? Was ist das Letzte, was ich mit Jesus erlebt habe? Und was habe ich mit anderen geteilt? Wovon rede ich vielleicht auch im Alltag viel? Bei mir sind das total banale Dinge zum Beispiel. Das sind Dinge über meine letzten Fettnäpfchen, die mir passiert sind. Da bin ich super drin. Das sind lustige Geschichten. Zu viel für heute. Ja, da gibt es wirklich, also... Oder ich erzähle vor allem den letzten Schnapper, den ich gemacht habe. Irgendwo, wo ich was Cooles gefunden habe, was mir gefällt. Oder auch vor kurzem wurde ich Onkel. Und als ich das erste Mal meinen kleinen Neffen im Arm hatte, da wurde ein Foto von gemacht. Das hat jeder gesehen, der irgendwie mir nahe war. Ich fand das so cool. Und sowas verteile ich. Diese Nachricht, das weiß jeder, der mich kennt. Und wenn mich etwas vom Hocker haut, dann erzähle ich es weiter. Und so war das bei den Menschen mit Bethanien. Aber ihr merkt, am Inhalt muss ich manchmal noch ein bisschen arbeiten. Bei mir geht es gar nicht so viel um dem, was Jesus getan hat, Großes. In meinem Jahrgang an der FDH hatte ich einige Kommilitonen, einige Freunde, die sind regelmäßig auf die Fußgängerzone gegangen und haben Menschen von Jesus erzählt. Haben gesagt, hey, kennst du Jesus? Ist ein cooler Typ. Und haben wirklich auch auf der Straße evangelisiert. Und dafür bin ich sehr dankbar, das finde ich richtig gut. Aber ich merke, das ist echt nicht meins. Das ist nicht meine Art. Das sträubt sich in mir, Leuten so Sachen von Jesus weiterzuerzählen. So bei großen Aktionen, da lasse ich mich mal mitreißen, aber selber, da bin ich nicht so dabei. Und das, was ich wirklich gerne mache, ist Zeit mit Menschen zu verbringen. Sei es mit Freunden, sei es mit Leuten aus dem Roten Kreuz, sei es mit Leuten aus der Gemeinde, sei es Leuten, die ich irgendwo begegne. Und man kommt ins Gespräch, verabredet sich und man redet über das Leben. Leute kennenzulernen, auf dem Spieleabend, beim Kochen oder ja im Verein. Da muss ich keine Fremden ansprechen. Ich kann mit Menschen reden, die mir über die Zeit nicht mehr fremd sind. Die ich anfange zu kennen und die ich anfange zu mögen. Und die vielleicht auch mich ansprechen und sagen, hey, irgendwie, Flo, bei dir ist was anders. du tickst irgendwie anders als die anderen Leute hier. Du lebst anders. Und sie haben ein echtes, ehrliches Interesse an mir und dich auch an ihnen. Sag mal, Flo, warum bittest du eigentlich vom Essen? Das ist ein Klassiker. Ich bin da so dankbar, dass ich Pastor bin, weil es bringt mich immer in die Not zu sagen, ich muss beten. Ich bin nicht so aufgewachsen. Meine Familie, wo ich groß geworden bin, wir haben da nie vom Essen gebetet. Aber jetzt, wo ich mir sage, was machst du? Ich bin Pastor. Dann geht es zum Essen, dann ich so, jetzt muss ich beten. Sonst wirkt es, das ist nicht authentisch. Und dann kommt diese Frage, warum beten wir eigentlich? Und dann denkst du, ja geil, schön, dass du fragst. Das ist natürlich mein Benefit, den ich als Pastor habe. Aber ja, Menschen merken, was einen bewegt und sehen, wie man lebt. Ach, das ist ja eigentlich auch nur ein ganz normaler Typ. Der tickt doch auch nicht ganz anders als wir. Das ist ein Weg, wie wir Menschen von Jesus erzählen können. Im Alltag, mit Freunden, im Verein, wo auch immer. Weil ich möchte euch ermutigen, ihr seid offen für Begegnungen, wenn ihr Jesus verkündigen wollt. In eurem Alltag. Findet neue Freunde. Auch wenn ihr schon, keine Ahnung, nicht mehr in der Uni seid, nicht mehr im Berufsleben seid, wo ganz viele verschiedene Menschen kennenlernt. Versucht in eurem Alltag Leute kennenzulernen und investiert Zeit in Menschen um euch herum. Helft Menschen, Jesus kennenzulernen, gerade jetzt vor Ostern. Hast du etwas mit Jesus erlebt? Hat er dein Leben bewegt? Wie kannst du Menschen, wie die Menschen in Bethanien, von Jesus erzählen? Du wirst uns nicht zwingen, etwas zu tun, was wir nicht tun wollen, wo wir vielleicht auch nicht gut drin sind. Damit holen wir keinen aus dem Häuschen, damit holen wir keinen aus der Stadt. Aber lass uns das machen, was wir mögen und das nutzen, was wir können. Und damit weiter zu sagen, was wir mit Jesus erlebt haben. Es geht auf Ostern zu. Lasst uns von Jesus reden. Aber vielleicht hast du auch noch nichts wirklich mit Jesus erlebt. Vielleicht sitzt du hier, weil dich jemand mitgebracht hat oder weil du dachtest, ach, ich gehe mal in den Gottesdienst. Auch sowas gibt es. Dann ist es vielleicht, oder vielleicht hast du auch Zweifel, dann ist vielleicht der nächste Punkt für dich interessanter. Erwartungen. Welche Erwartungen haben wir an Jesus? Welche Erwartungen hast du an Jesus? Die Menschenmenge, die bei Jesus war, die hatten richtig große Erwartungen. Denn gepackt von den Berichten steht die Menge aus Jerusalem nun vor Jesus. Und dort heißt es, und sie schrien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Hosanna heißt, Herr, hilf doch. Ein gewöhnlicher Ausruf ist es nicht. Es ist ein Zuruf an Könige geworden. Wenn Herrscher kamen, hat man Hosanna gesagt, weil die wussten, das ist ein König, der kann helfen. Der kann etwas, der hat Macht, der hat vielleicht eine Armee, der hat Geld, der kann Dinge bewegen. Und sie schrien jetzt zu Jesus, Hosanna. Herr, hilf doch. Auch ein Zuruf an Gott. Im Psalm 118 heißt es zum Beispiel auch Hosanna. Von da kommt übrigens auch der ganze Rest des Verses. Es ist ein Psalmzitat. Es ist ein Psalm von der Geschichte der Errettung Israels aus Ägypten. Es ist ein Psalm, den man am Passa jeden Tag gesungen hat und den alle kannten. Und wenn sie Jesus das zurufen, dann heißt es, dass sie glaubten und verstanden, dass Jesus von Gott kommt, dass er der Messias, also der göttliche Retter ist. Das ist keiner, der Hilfe braucht, sondern einer, der helfen kann. Und zwar richtig gut. Und sie schraubten ihre Erwartungen in die Höhe. Wenn das der Messias ist, dann kann er uns auch von den Römern befreien. Denn die Römer waren damals die Besatzungsmacht in Israel. Und sie sagten, ja, wenn das der Messias ist, der von Gott Gesandte, dann macht der Israel wieder groß und stark und unabhängig. Der Messias war doch dazu da, oder nicht? Endlich jemand, der die Probleme lösen kann, das Leben verändern kann. Er ist der Richtige, ihn brauchen wir. Und mit den Palmen und mit den Zurufen küren sie ihn eigentlich zu ihrem König und vertrauen sich ihm an. Auch diese Palmzweige, die haben eine Bedeutung. Das ist nicht nur wie einfach nur Freude. Ja, das Palmzweige sind auch ein Zeichen von Sieg, von Stärke und Anmut, aber auch von Frieden und Heil. die Menschen in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, da stehen Menschen vor Jesus, vor dem Lamm, das ist Jesus, und sie, ja, schwenken Palmzweige vor dem Thron. Sie rühmen und preisen den Herrscher. Und es ist auch ganz eng mit dem Nationalgefühl der Juden verbunden. Gott hat sie in der Vergangenheit stark gemacht, Siege und Frieden geschenkt und jeder sollte es sehen. Es gibt Münzen, da sind Palmzweige drauf, weil jeder sollte sehen, wir haben gesiegt. Und das sieht jeder, wenn er die Münze täglich in der Hand hat. Es ist ein Zeichen von Stärke, von wir haben es geschafft. Und das soll jeder erkennen. Und die Bibelworte ändern sie auch. Und der König Israels steht nicht im Psalm. Und der König Israels haben die dazu gedichtet. Sie drücken aus, was sie sich wünschen. Zugleich sprechen sie eine tiefe Wahrheit aus. Jesus soll König sein, ein König wie der große König David aus dem Alten Testament. Nach der Brotvermehrung, der Speisung der 5000, wollten sie ihn zum König, zum Brotkönig machen. Hier beim Einzug Jerusalem wollten sie einen König haben, der sich von den Römern befreit. Später bei Pontius Pilatus, doch Offenbarung wird auch Jesus immer wieder König genannt. Sie hatten große Erwartungen an ihn. Und vielleicht sagst du jetzt aber, ja, aber ich fühle mich nicht wie die Jerusalemer. Ich habe keine großen Erwartungen an Jesus, sondern eher geringe. Ich bin mir gar nicht sicher über diesen Jesus. Ich habe Zweifel, ob dieser Jesus wirklich der Retter ist. Ich wäre vielleicht in der Stadt geblieben. Da wäre vielleicht mal irgendwie eine Menge ein bisschen gewesen, hätte mal so geguckt. Aber ist der Jesus wirklich anders als alle anderen, die jetzt kamen? Ist er anders als andere Könige? Ist er anders als alle, die auch sagen, Retter? Also ja, er war sicher ein guter Mensch. Und vielleicht auch in Sachen Ethik und Moral ein gutes Vorbild, wo wir uns eine Scheibe abschneiden können. Aber sonst? Ist es anders als andere Religionen? Oder anders als Selbsthilfegruppen? Ist es wirklich, dass er uns inneren Frieden und Heilung bringen kann? Oder ist es nichts mehr als heiße Luft? Vielleicht fragt sich auch, ob er auch mir hilft, ob er auch dir hilft. Wenn er wirklich König ist und von Gott kommt, dann ist er doch viel zu groß für mich und mein Problem. Da bin ich doch viel zu unbedeutend, da gehe ich doch in der Menge unter. Der sieht doch gar nicht, ob ich da drin bin und gucke, ob er kommt oder ob ich zu Hause in meinem Sessel sitze. Er sieht doch nicht meine Zweifel. Jesus nimmt sicher keine Notiz von mir. Und wenn, dann will er nichts von meinem Problem wissen. Hey, wenn du so denkst, dann hast du bestimmt keine großen Erwartungen an ihn. Aber ich lade dich trotzdem ein, deinen Blick auf Jesus zu werfen. Obgleich du Jesus noch nicht so wirklich kennst, kam er auch für dich und er will auch dein König sein. Jesus ist als König gekommen und er ist einer, zu dem auch du, Hosianna, Herr Hilf rufen kannst. Denn er ist jemand, der Probleme und Zweifel lösen kann. Ich frage ihn auch, wenn deine Erwartungen gering sind, er wird dich nicht enttäuschen. Lass uns eine Kultur entwickeln, in der wir hohe Erwartungen haben. Hohe Erwartungen an Jesus haben. Jesus hat Krankheiten geheilt. Kann das heute noch? Ich denke schon. Bin ich manchmal skeptisch? Definitiv. Glaube ich aber meinen Glaubensgeschwistern, die von Wundern erzählen? Auf jeden Fall. Damit man Hosianna sagen kann, muss man auch eine gewisse Offenheit mitbringen, dass es über die Lippen geht. Herr, hilf doch. Hosianna heißt nicht, du kannst das nicht. Hosianna heißt, du kannst und du kannst auch mir helfen. Hosianna ist die Erwartung, dass Gott kann. Das heißt, ich bringe meine Erwartungen und Bitten auch vor Gott und hoffe auf ihn. Bevor ich Theologie studiert habe, war ich kurz an einer Kurzzeitbibelschule. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so, wenn du sagst, oh, ich will ein halbes Jahr Bibel und ich und Gott, mal so ganz weg von allem Zweck. Da war ich. Und ich wollte es sehr gerne machen. Die Bibelschule war auf Englisch. Englisch war ich richtig schlecht. Ich hatte im Abi 3 Punkte in Englisch. War jetzt nicht so meine Stärke. 3 ist wenig. Und die Bibelschule war auf Englisch. Und es hat mich aber irgendwie sehr gecatcht. Also ich wollte da sehr gerne hin. Und viele haben gesagt, Herr Flo, mach das nicht. Also meine Mutter war so, boah, du kannst gar kein Englisch, ne? Also, weiß ich nicht. Ja, andere waren so, boah, Flo, es kostet doch ganz schön viel Geld. Also, Und ich habe dann irgendwann mit mir gehadert. Und ich habe dann Gott meinen Zweifel gesagt, Jesus, ich würde es gerne machen, aber ich weiß nicht, was sagst du dazu? Und ich hatte den ganzen Tag lang dieses Lied im Kopf, das kennt ihr vielleicht. Lege deine Sorge nieder, leg sie ab in meine Hand. Ich habe gesagt, ja klar, cool, damit kann ich arbeiten. Also wirklich, da habe ich gesagt, okay, mache ich, check, alles klar, kein Zweifel mehr, alles weg. Die ersten zwei Wochen, drei Wochen waren hart. Ich habe wirklich wenig verstanden. Ja, Tischgespräche waren fast unmöglich. Aber dann ging es. Und es ging richtig gut. Es war einer der besten Zeiten meines Lebens. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Theologie studieren. Und da kommen ja auch ein paar Sprachen vor. Dann Altgriechisch, Althebräisch. Und dann habe ich gesagt, Jesus, das mache ich, wenn du mir da genauso durchhilfst wie durch die Bibelschule. Und Gott ist treu. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben und er hat mich durchgetragen. Es ging nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich da ein bisschen auch zurückgelegt, weil ich dachte, ja, Gott macht schon. War es nicht ganz so, habe ich auch eine Lektion gelernt. Aber am Ende war es gut. Es war mein Hosianna. Es war mein Herr, ich kann es nicht, aber du kannst. Und möchte, dass du nicht das Problem hinwegnimmst, aber dass du mit mir da durchgehst. Und gemeinsam kommen wir ans Ziel. Gott ist treu geblieben, immer und immer wieder. Ich möchte dich einladen, wenn du nicht recht weißt, was du von Jesus halten sollst, dann geh zu ihm ins Gebet, nimm dir einen Moment Zeit und sag ihm, dass er sich dir zeigen soll. Und wenn du Angst hast oder Zweifel, dann sag auch das Jesus und sag, Herr, ich kann gerade nicht an dich glauben oder ich habe Zweifel, aber du kannst. Hosianna. Formuliere dein Hosianna, er ist auch für dich auf diese Welt gekommen. Also lass uns unsere Erwartungen an Jesus hochschrauben und ihn kräftig bezeugen. Was passiert als nächstes? Das ist mein letzter Punkt, die Erfüllung. Menschen sind bei Jesus, wollen mit ihm in Jerusalem einziehen und Jesus setzt sich auf einen Esel. Wir lesen ab Vers 14. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzt sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, und siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Ich glaube, am liebsten hätte die Volksmenge Jesus so gesehen. Ich weiß nicht, ob das Bild kennt, das hängt irgendwo im Louvre. Fettes Schlachtross, goldene Plattenpanzer und eine schöne goldbestickte Decke, so ein Nerzmantel, Baldachim. Das sieht schön aus, das sieht, also so wünscht man sich doch einen Herrscher, also denkst du, das ist cool. Das wäre schön gewesen. So hätten sich die Leute vielleicht vorgestellt, wenn ein siegreicher König kommt. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Jesus wäre nicht Jesus, hätte er es nicht anders gemacht. Jesus sagt aber auch nicht, Leute, so geht das nicht, das mache ich nicht. Jesus ist nicht weggegangen, er hat nicht seinen eigenen Weg gemacht, seine Abgeschiedenheit gesucht. Er ist eingezogen. Er ist triumphierend eingezogen wie ein König. Aber nicht auf ein Schlachtross. Auch nicht mit viel Tamtam, sondern auf einen Esel. Demütig. Nämlich eher so. Jesus erfüllte die Erwartungen, die die Menschen an ihn hatten. Er zeigte, ich bin König. Er unterstützte ihre Erwartungen und nährte ihre Hoffnung. Jesus enttäuschte sie nicht. Nein, aber er macht es auf seine Art. Und vor allem erfüllt er damit die Verheißung Gottes. Er gestaltet den Einzug nach Gottes Wort. Ohne Schlachtross, ohne goldene Kutsche, ohne Armee, ohne Rüstung. Nein, das braucht Jesus nicht. Und das will Jesus auch nicht. Aber warum ein Esel? Esel waren wichtige Tiere zu der Zeit, weil sie waren ganz anders als Pferde. Mit Pferde, die waren groß, sie waren stark und schnell und die brauchte man oft im Kampf. Für den Kampf waren Schlachtrösser ideal. Esel nicht. Esel waren Tragetiere, Lastentiere. Auf denen konnte man mal auch reiten. Ja, davon lesen wir auch in der Bibel. Bei Esel brauchst du nicht zum Kampf. Damit ziehst du nicht in den Kampf. Normalerweise nicht. Folge der Möhre, Folge der Möhre. Es ist nicht das Zeichen eines starken Siegers. Es ist eher ein Zeichen von Demut. Wo Esel sind, wird nicht gekämpft. Und wo Jesus ist, da ist Friede. Alles in allem orientiert sich Jesus an die Erwartungen von Gott. Jesus erfüllt das Wort Gottes, Gott sei Dank. Und seinen Wille ließ Gott verkündigen durch die Propheten. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, das kommt aus dem Sacharja. Dort heißt es, frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalems. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und wir einfach mal einen Vers weiterlesen, bekommen wir eine Ahnung, für was er kam. Ab Vers 10. Und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus macht nicht Halt in Jerusalem. Jesus kommt für alle und auch für uns heute. Das heißt, Jesus erfüllt die Erwartungen, die Menschen an ihn hatten. Jesus sagt, ich bin König, ich bin die Rettung, aber er richtet sich nach Gottes Maßstäben und manchmal auch anders, als wir denken. So bekommt Jesus zwar später eine Krone und einen Mantel, aber einen Mantel zum Hohn und eine Krone zum Spott. Und doch war es genau die Art und Weise, wie er sein Volk rettete. Der König ließ sein Leben am Kreuz, damit sein Volk leben kann, auch wenn es stirbt. Und auch heute befreit uns Jesus vom Tod, vom ewigen Tod, von falschen Erwartungen an uns selbst und an andere und an Gott. Befreit von der ewigen Suche nach dem Sinn des Lebens und uns wahren inneren Frieden gibt, wie wir ihn nirgendwo anders finden. Er ist der König, er ist der, der helfen kann. Und man stellt sich die Frage, lassen wir Jesus König in unserem Herzen sein? Auch wenn es mir vielleicht nicht auf Anhieb alles gefällt, was er tut. Schaffe ich es, König, Jesus König sein zu lassen? Wie, wann und wo auch immer in meinem Leben? Ihm das Ruder meines Lebens zu geben? Ihm wirklich zu vertrauen? Hey, wenn ja, kann sein, dass es ein bisschen anders läuft, als du denkst. Das Erste, was Jesus gemacht hat, als er in Jerusalem war, war was? Ihr habt eine Idee? Er hat den Tempel aufgeräumt. Der König ist eingezogen und er ging in den Tempel und hat alle rausgeworfen, weil sie da Sachen verschachern und sagt, hey, Gottes Haus ist keine Spelunke, so nach dem Motto. Also das Wort. Auf jeden Fall hat sie die Händler rausgetrieben, weil es nicht kein Ort war für diesen Handeln. Und es kann sein, dass Jesus auch dein Inneres aufräumt, wenn du ihn reinlässt. Dass er sagt, du hast mich zum König gemacht, dann lass mich diese eine Sache von dir wegnehmen. Lass mich diese eine Sache aus dem Herzen hinaus tun, dass ich wirklich Platz habe in deinem Herzen. Die eine Sache, die dich so gefangen nimmt und dir keinen Raum für mich gibt. Ich glaube, die Juden wussten nicht immer, wie ihnen geschieht mit Jesus. Für sie fühlte es sich bestimmt an wie ein Schuss in den Ofen. Da haben wir unseren Retter in die Stadt geholt und anstatt uns von den Römern zu befreien, geht er unseren Tempel und wirft die Händler hinaus. Auch für die Jünger sind es Momente, die sie nicht immer verstehen. Das haben wir in Vers 16 auch gelesen. Die Jünger checken nicht immer sofort, was Jesus da tut. Und bei uns ist das nicht immer anders. Wo wir Gott vertrauen und alles irgendwie ganz anders läuft, als wir uns das vorstellen, das kennen wir. Viele können da viele Geschichten von erzählen. Jesus geht nicht den Weg, wie wir ihn wollen. Jesus geht den Weg, wie Gott es will. Aber es ist gut für uns. Jesus setzt mich oft an oben drauf. Die Menschen mit dem Palmzweig in der Hand, sie sah einen großen Herrscher und sie wollten, und in Wirklichkeit war Jesus noch viel größer. Am Anfang wollten die Leute eigentlich, dass Jesus ihnen das gibt, Brot. Am Anfang war so die Brotvermehrung mit 5000 Leuten, die wollten sagen, ja, der gibt uns Brot und versorgt uns. Lass ihn zum König machen. Die Menschen wollten Versorgung haben, sie wollten Brot haben. Aber dazu kam Jesus nicht. Dann haben sie die Auferweckung der Toten von Lazarus gesehen und haben gesagt, oh, das ist der Messias, er ist der Retter Gottes. Dann erhält er uns von den Römern und befreit unser Land. Wir werden wieder stark und groß. Aber sie sahen nicht das, was Gott sah. Gott hatte das im Blick. Gott hatte viel größere Pläne. Gott hatte die ganze Welt vor Augen gehabt. Die Erwartungen vergrößerten sich mit Jesus jedes Mal. Aber was sie nicht wussten, was sie erst später verstanden, war, dass Jesus noch für viel, 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 viel mehr Leute kam. Nicht nur für die Leute in Jerusalem, nicht nur für die Leute in Israel, sondern für die Leute der ganzen Welt bis heute und noch in Zukunft. Jesus hat auch uns heute schon im Blick, damals, als er einzog. Und darum lasst uns in dieser vorösterlichen Zeit von Jesus erzählen, dass er der Einzug, den die Menschen vor so vielen Jahren gefeiert haben, auch heute noch wieder stattfinden kann und Menschen von Jesus begeistert werden. Denn es ist so eine Freude, Freunde, Familien und andere Menschen aus dem Umfeld zu sehen, wie sie Jesus in ihr Leben lassen. Das ist Grund zu feiern, Grund zu jubeln, damals wie heute. Also vielleicht gehörst du zu denen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Dann geh raus, bezeug ihn und erzähl anderen von ihnen. Und wenn du dich eher in der Menschenmenge in Jerusalem wiederfindest und all die Geschichten von Jesus hörst und dir doch nicht ganz sicher bist, dann ist Palmsonntag ein guter Moment, einmal innezuhalten und darüber nachzudenken, wer Jesus für dich ist. Als König ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Darf er das auch in deinem Herzen? For not with swords, loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom come. Jesus kommt nicht auf einem Schlachtross mit klirrenden Schwertern, sondern mit Taten der Liebe und der Gnade. Amen.